Besonders meisterhafte Filme sind oft daran zu erkennen, dass ihre Stimmung stark davon ablenkt, was in ihnen tatsächlich vorgeht und uns beim Schauen erst nach und nach oder gar sogar erst am Ende bewusst wird, was wir da gerade eigentlich gesehen haben. Und genau so einen Film möchte ich euch heute ausdrücklich mit Spoilern besprechen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik hier bei A42, dem Filmpodcast über A24, Arthouse und mehr von und mit den verdammten Nerds. Für diejenigen unter euch, die in den 80ern oder wie ich in den 90er Jahren aufgewachsen sind, dürfte ein Gegenstand vermutlich ebenso ein ewiger Begleiter der Jugend und Kindheit gewesen sein wie bei mir, der gute alte Camcorder. Ihr kennt das vielleicht. Aufnahmen, die mit diesen Geräten aufgezeichnet wurden, haben immer einen ganz bestimmten Vibe. Und damit meine ich nicht, dass das Bild blurry und körnig und die Soundqualität auch eher Medium war, sondern dass diese Teile dazu genutzt wurden, um Momentaufnahmen anzufertigen und Stimmungen festzuhalten. Und genau diesem 90er Home-Video-Vibe bedient sich auch der Film Aftersun von Charlotte Wells. Dementsprechend beginnt der Film auch schon mit dem Geräusch, wie ein Tape in einen Videorekorder geschoben und abgespielt wird. Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber das Videotape wird sich von einer erwachsenen Frau namens Sophie angeschaut. Entstanden ist das Tape während eines Urlaubs, den Sophie 20 Jahre zuvor mit ihrem Vater an der türkischen Riviera verbrachte. Wir lernen den Vater, Callum, gespielt von Paul Mescal, dann durch die Augen einer 20 Jahre jüngeren Sophie während dieses Urlaubs kennen. Unterbrochen wird diese Amateuraufnahme dann von einer desorientierenden Rave-Szene, in der wir durch Stroboskoplicht gerade soeben Sophies Gesicht erkennen können. Im Gegensatz zu späteren Variationen dieser Rave-Szene, die immer wieder eingestreut werden, scheint Sophies Vater Callum hier noch nicht mit ihr auf dem Dancefloor zu stehen. Diese Rave-Szenen deuten aber schon eines an: Sophie scheint die Videoaufnahmen offenbar dazu nutzen zu wollen, um sich Erinnerungen an ihren Vater ins Gedächtnis zu rufen, ähnlich der Madeleines bei Marcel Proust. Von diesen Rave-Szenen und Camcorder-Aufnahmen landen wir dann wieder im Türkei-Urlaub, der sich diesmal wie ein ganz neuer Film anfühlt, weil er auf die Amateurbilder verzichtet. Doch diese ersten 3 Minuten des Films haben schon einen großen Aufschluss darüber gegeben, was hier eigentlich vor sich geht. Die Verbindung zwischen den bruchstückhaften Strobo-Rave-Szenen und den Videotapes scheint anzudeuten, dass Sophies Erinnerungen lückenhaft und unzuverlässig sind. Um diese Lücken zu füllen, die durch die Dunkelheit verkörpert werden, die nur selten vom Stroboskop durchbrochen wird, muss Sophie auf andere Fragmente zurückgreifen, die ihr vielleicht ein vollständigeres Bild ihres verstorbenen Vaters vermitteln können. Ich gehe hier von 3 verschiedenen Schlüsselelementen aus, die Sophies Erinnerungen und damit auch die Handlung und Stimmung des Films ausmachen. Das erste Element ist Sophies eigene Erinnerung, beziehungsweise ihre Mind-Camera, also ihre Gedächtniskamera, wie sie es im Film nennt. Doch da Sophie noch relativ jung war, als der Urlaub stattfand, nämlich 11 Jahre alt, sind ihre Erinnerungen daran fragmentarisch oder vielleicht sogar unzuverlässig, weshalb sie andere Informationsquellen zu Rate ziehen möchte. Hier kommen dann die VHS-Tapes ins Spiel, die sie und Vater Callum während dieses Urlaubs aufgezeichnet haben. Durch diese eröffnen sich ihr subtile Momente an Kontext, die sich der jungen Sophie vielleicht noch nicht erschlossen haben, die sie als Erwachsene aber imstande ist zu erkennen und einzuordnen. Das dritte und letzte Schlüsselelement ist schließlich Sophies Imagination, in der sie ihre Erinnerungen und die gesammelten Eindrücke der Tapes zu einem Gesamtbild darüber zusammensetzt, was ihr Vater getan, gedacht und gefühlt haben mochte, während sie woanders war. In der Nacht etwa, in der Sophie und ihr Vater wegen ihres kleinen Streits voneinander getrennt gewesen waren, konnte Sophie unmöglich gewusst haben, was ihr Vater wohl ohne sie unternommen haben mochte. Sie kann aber durchaus annehmen, dass er etwas Unverantwortliches getan haben musste, so aufrichtig, wie er sich am nächsten Tag bei ihr entschuldigte, obwohl die 11-jährige Sophie sich zunächst nicht viel dabei gedacht hatte. Da ich die gesamte Handlung des Films als eine Rekonstruktion aus Sophies Perspektive interpretiere, gehe ich davon aus, dass alles, was Callum tat, wenn Sophie nicht dabei war, ihrer Fantasie und Interpretation entspringt. So ergibt sich das Bild eines oberflächlich zwar durchaus schönen Urlaubs. Wer aber genau hinschaut, wird immer wieder auch subtile Hinweise auf emotionale Dissonanzen zwischen Vater und Tochter bemerken. Und damit meine ich nicht einmal die herzzerreißende Karaoke-Szene, sondern eher Momente, in denen Sophie auf dem Bett liegt und Callum sich im Bad die Zähne putzt und die Figuren im Spiegel der jeweils anderen Person kopfüber zu sehen ist. Eine große Frage ist natürlich, weshalb sich Sophie so intensiv mit ihrem toten Vater beschäftigt. Schließlich hat sie inzwischen selbst eine Frau und ein Baby. Zudem steht sie kurz davor, ihren eigenen Geburtstag zu begehen. Der Grund dafür könnte darin liegen, dass Callum während des Türkei-Urlaubs seinen 31. und vermutlich auch letzten Geburtstag feierte. Sophie wird hier genauso alt, wie ihr Vater war, als er starb. Diese Tatsache dürfte dafür gesorgt haben, dass bei ihr viele Erinnerungen an diesen Urlaub und Emotionen wieder hochkamen, die sie zu verarbeiten sucht. Die VHS-Tapes und der Teppich in ihrem Schlafzimmer, den Callum in jenem Türkei-Urlaub gekauft hatte, dienen dabei als regelrechte Totems der Verbindung zu Callum. Obwohl in ihrer eigenen Erinnerung vieles nahezu perfekt gewesen sein mochte, wird uns hier ein sehr viel ambivalenteres Bild ihres Vaters gezeichnet. Vieles deutet nämlich darauf hin, dass Callum nicht so glücklich war, wie Sophie ihn vielleicht wahrgenommen haben mochte. Die Schlüsselelemente, die Sophie hier zusammengetragen hat, scheinen dies zu untermauern. Während Sophie ihren Vater anfangs noch fröhlich tanzend filmt, ändert sich seine Stimmung bald, als sie ihn interviewen möchte und ihn fragt, wie er sich sein Leben so vorgestellt habe, als er selbst 11 Jahre alt war. Später eröffnet er ihr, dass sich niemand an seinen 11. Geburtstag erinnern konnte und deutet an, dass seine Kindheit zudem von häuslicher Gewalt geprägt war. Da sich die Unterhaltung nicht tiefergehend damit beschäftigt, konnte eine 11-jährige Sophie daraus wahrscheinlich keine weitergehenden Schlüsse ziehen. Für uns und die erwachsene Sophie entsteht aber direkt ein Eindruck davon, weshalb Callum sich in der Stadt, in der er aufgewachsen war, nie zu Hause gefühlt hatte und daher auch nie dorthin zurückkehren wollte. Und wir können auch direkt die Vermutung darüber anstellen, dass schon diese Kindheit die Wurzel seiner Depressionen gewesen sein mochte. Dass er seiner Tochter dies zwar im persönlichen Gespräch, nicht aber vor laufender Kamera erzählen wollte, könnte in dem Charakteristikum liegen, welches wir schon über das erste Schlüsselelement festgestellt haben: Erinnerungen sind lückenhaft. Er könnte gehofft haben, dass Sophie diese Unterredung nach ein paar Jahren wieder vergessen hätte. Dies trifft auch einen der tragischen Konflikte dieser Geschichte. Sophie versucht sich krampfhaft daran zu erinnern, wer ihr Vater denn wirklich war, während dieser versucht hatte, ihr möglichst positive Eindrücke von sich zu hinterlassen. Deswegen befasste er sich auch mit Meditation und Tai Chi, obwohl Sophie sich darüber lustig machte. Er wollte seine Gefühle kanalisieren und in sich kehren und um jeden Preis vermeiden, dass Sophie etwas von seiner Depression bemerken würde. Und auf gewisse Weise schien sein Plan auch tatsächlich aufzugehen. Sophie verstand natürlich, dass ihr Vater Schwierigkeiten wie die Lieblosigkeit seiner Eltern, die Trennung von ihrer Mutter und finanzielle Schwierigkeiten hatte. Sie war jedoch noch nicht imstande, das große ganze Bild zu sehen und diese Punkte miteinander zu verbinden und die wahre Tragweite von Callums strauchelnder mentaler Gesundheit zu begreifen. Stattdessen konzentriert sie sich auf die Gemeinsamkeiten mit ihm und sagt ihm so zum Beispiel, dass sie sich immer unter demselben Himmel befänden, selbst wenn sie gerade nicht zusammen am selben Ort seien, was sie schlussendlich für immer miteinander verbinden würde. Genau das ist die Erinnerung, die Callum seiner Tochter von sich mitgeben möchte. Doch schlussendlich zeigen Szenen wie die Karaoke-Szene auch, dass Callum teilweise sogar die Kraft dazu fehlt, um letzte schöne Erinnerungen mit Sophie zu erschaffen. Sophies Entgegnung, dass dies eine Tradition sei, seit sie 5 Jahre alt gewesen war, zeigt schon sehr deutlich, dass es Callum nicht immer so schlecht gegangen war und dass die lähmende Kraft der Depression in ihm zuletzt zugenommen haben musste. Auch in diesem Kontext stellt der Film den tragischen Konflikt bzw. die tragische Frage in den Raum, inwieweit Eltern zu funktionieren und ihre eigenen Probleme und Schmerzen hinten anzustellen haben, um sich um ihre Kinder zu kümmern und bis zu welchem Punkt sie gehen müssen, um krampfhaft zu versuchen, ihren Kindern schöne Erinnerungen zu schaffen, obwohl sie innerlich kaum noch die Kraft haben, um überhaupt noch aufzustehen. Das Einzigartige an diesem Film ist, dass man all diese Hinweise auch recht leicht übersehen und das Ganze einfach nur für einen Urlaubs-Throwback halten könnte, denn der Tod Callums wird zu keinem Zeitpunkt tatsächlich gezeigt oder überhaupt erwähnt, sondern bestenfalls angedeutet. Und damit hoffe ich, dass dir meine Filmkritik über After Sun gefallen hat. Schreib mir deine Meinung zum Film doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr über ein Abo und eine gute Bewertung freuen. Das hilft mir wirklich ungemein weiter. Und für Feedback und Wünsche jeglicher Art kannst du mich wie immer über den Instagram-Account der verdammten Nerds sowie über meinen persönlichen Account der Arthouse Otto erreichen. Außerdem würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du auch auf dem YouTube-Kanal der verdammten Nerds vorbeischauen würdest. Denn auch in die dort veröffentlichten Videos fließt eine ganze Menge Arbeit rein. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Hier bei A42 mit mir, dem Niklas.